Es wäre mal wieder Zeit für eine Kur. Gerade wenn man sich mit älteren Leuten unterhält, dann hört man solche Sätze immer wieder. Und viele haben noch in Erinnerung, dass das früher, als naja sowieso alles angeblich noch viel besser war, naja, dass man da alle paar Jahre tatsächlich auch in Kur fahren konnte. Heute ist das ein bisschen komplizierter und wenn man überhaupt zum Zuge kommen will, dann muss man gute Gründe dafür haben. Und ob die Kur dann das Richtige ist, das ist auch noch die Frage. Kur, Reha, Anschlussheilbehandlung, darum geht's heute in unserem Gesundheitspodcast.
Stethoskop. Der VDK Gesundheitspodcast.
Bei mir ist Sandra Metzen. Sie ist die Teamleiterin unseres Juristenteams hier beim VDK Saarland. Hallo Frau Metzen, freue mich, dass Sie da sind.
Hallo, ich freue mich auch hier zu sein.
Dieser Themenkomplex, der spielt bei uns in der Rechtsberatung eine durchaus bedeutende Rolle, kommt immer wieder vor. Es ist also Zeit, dass wir mal aufklären, was geht eigentlich, was geht nicht? Wie kann man es vielleicht auch gehend machen? Aber zuerst müssen wir uns mal über die vielen Begriffe unterhalten. Ich habe ein paar davon eben schon mal fallen lassen. Was ist denn der Unterschied zwischen Kur und Reha?
Also die Kur taucht bei uns im alltäglichen Beratungsgeschäft eigentlich kaum mehr auf, denn die Kur ist eigentlich als präventiver Charakter gedacht. Das heißt, Maßnahmen zur Festigung der Gesundheit bei ersten Symptomen. Also nicht schon, wenn das Kind bereits in den Brunnen gefallen ist, sondern wenn erste Symptome aufgewiesen werden und man konkreten Handlungsbedarf sieht, damit der Gesundheitszustand sich nicht verschlechtert. Allerdings ist es oftmals so, dass ich nichtsdestotrotz eine medizinische Notwendigkeit für eine solche Kurmaßnahme benötige. Und daran scheitert es oft, dass ich eben nachweisen muss, dass nicht die ambulante oder stationäre Krankenhausbehandlung ausreichend ist, sondern ich konkret dieser Kur bedarf, um meinen Gesundheitszustand zu verbessern.
Ich habe ein schönes Sätzchen gelesen auf einer Internetseite von der Deutschen Rentenversicherung Bund Reha-Zentren. Die betreiben ja eigene auch. Da haben die das auch versucht zu erklären. Und da steht, im Vordergrund einer Kur steht somit die Entspannung sowie Wellness. Da habe ich mir nur gedacht,
das klingt hervorragend. Das möchte eigentlich jeder. Genau, das verstehe ich auch gut. Nur wie gesagt, ich brauche gleichzeitig auch noch die Abgrenzung, dass ich die medizinische Notwendigkeit brauche, beispielsweise zur Abwendung von Pflegebedürftigkeit oder Ähnlichem.
Und dann sind wir eigentlich schon fast bei dem, was man Reha nennt.
Genau. Wobei ich kurz noch unterscheiden möchte. Es gibt begrifflich die sogenannte medizinische Rehabilitation und die berufliche Rehabilitation. Die berufliche Rehabilitation wäre auch vielleicht ein spannendes Thema für eine weitere Stethoskop-Sendung. Heute sprechen wir über die medizinische Rehabilitation. Und da legt der Begriff es schon nahe, der lateinische Begriff Rehabilitation. Also es geht um die Wiederherstellung des Leistungsvermögens des erkrankten Menschen.
Und das ist dann im Zweifel auch das Interesse der Krankenkasse daran, dass sie vielleicht künftige Ausgaben vermeiden kann, die entstehen würden, wenn man das nicht macht. Weil die machen das ja nicht, weil sie die Wohlfahrt sind, oder?
Genau, also wobei, da beginnt schon das nächste Thema. Es gibt nämlich eine Vielzahl von Trägern für die medizinische Rehabilitation. Einen davon haben Sie genannt, die Krankenversicherung. Und deren Ziel ist es, die Bewilligung einer medizinischen Rehabilitationsleistung oftmals zur Verhinderung von Pflegebedürftigkeit. Denn die Krankenversicherung ist zuständig im Regelfall für Menschen, die schon außerhalb des Erwerbslebens stehen. Das heißt, der Rentner beispielsweise, der nicht Berufstätige, das Kind. Dafür ist die Krankenversicherung der Träger. Für die medizinische Rehabilitation der Person, die eigentlich vom Alter her noch im Erwerbsleben steht, da ist der Leistungsträger die Deutsche Rentenversicherung.
Also das heißt, wir beide müssten uns im Zweifel,
wir müssen uns bei der Deutschen Rentenversicherung,
Anführungszeichen, in Kur wollten, in Reha wollten, genau, bei der Deutschen Rentenversicherung melden. Was für ein Interesse hat denn die denn da daran?
Das Interesse der Deutschen Rentenversicherung dient der Erhaltung oder Wiederherstellung meines beruflichen Leistungsvermögens. Das heißt, es gilt der Grundsatz Reha vor Rente. Natürlich sind Erwerbsminderungsrentenleistungen viel teurer für die Rentenversicherung, als wenn ich durch eine Rehabilitationsmaßnahme wieder so gesundheitlich hergestellt werden kann, dass ich beruflich wieder tätig sein kann.
Also wenn ich das mal ganz platt formuliere, denen ist lieber, ich bleibe als Einzahler in die Rentenkasse erhalten, als sie müssen mir vorzeitig schon eine Leistung geben.
Genau, das ist das Ziel, dass ich weiterhin als Beitragszahler erhalten bleibe.
Wenn man dieses Wissen im Hintergrund hat, dann ist das vielleicht schon eine gute Voraussetzung dafür, abschätzen zu können, wann man eigentlich Chancen hat, so eine Reha zu kriegen und wann man keine Chancen hat.
Genau, also das Kriterium ist die medizinische, das medizinische Leistungsvermögen und die Erwerbsfähigkeit muss gefährdet oder bereits gemindert sein im schlimmsten Fall. Und das wird nachgewiesen durch ärztliche Befundberichte, medizinische Informationen, die das entsprechend belegen. Also ich kann hier einfach einen Antrag stellen auf medizinische Rehabilitation und sagen, mir geht's gerade nicht so gut, ich möchte jetzt gern mal in eine Reha-Maßnahme, sondern ich muss in meinem Antrag Argumente vorbringen, weshalb ich gesundheitlich momentan nicht leistungsfähig bin, aber gleichzeitig hoffe, durch die Rehabilitationsmaßnahme wiederhergestellt zu werden. Mhm. Und dementsprechend ist es auch wichtig, dass ich in dem Reha-Antrag dann meine behandelnden Ärzte mitteile, idealerweise auch bei den Fachärzten bin, vielleicht schon auch im Vorfeld mit meinen Ärzten besprochen habe, dass ich diesen Antrag stellen möchte, beziehungsweise oftmals kommt die Empfehlung auch vom Arzt, der sagt, die Krankheit zieht sich schon jetzt eine ganze Weile hin. Wir sind jetzt mit unseren Behandlungen am Ende unseres Lateins. Es wäre jetzt gut, wenn du in eine Reha-Einrichtung gehen würdest, denn dort besteht ein sehr engmaschiges, die Möglichkeit zu sehr engmaschigen Therapien, die aufeinander aufbauen. Wenn ich zweimal in der Woche Krankengymnastik habe, dann ist das natürlich was anderes, als wenn ich wirklich in einer engmaschigen Behandlung vor Ort bin und quasi von einer Anwendung in die nächste gehen kann.
Bevor wir jetzt gleich drüber reden, wie man diesen Antrag am besten stellt, damit das auch funktioniert. Ein Stichwort habe ich eben noch genannt, das ist jetzt noch gar nicht aufgetaucht. Das ist die Anschlussheilbehandlung. Mhm. Das ist nochmal was anderes. Wofür ist die denn gut?
Die Anschlussheilbehandlung, die richtet sich konkret da an denjenigen, der direkt sich im Krankenhaus befunden hat, eine stationäre Behandlung absolviert hat und bei dem konkret in der Situation noch weiterer Behandlungsbedarf besteht, beispielsweise im engen zeitlichen Kontext einer Operation, aber auch eines Schlaganfalls beispielsweise. Mhm. Und die Besonderheit dieser Anschlussheilbehandlung ist eigentlich, dass der Patient im Idealfall nicht aus der Klinik entlassen und dann nach Hause geht, sondern dass er direkt weiter vermittelt wird in die nächste Reha-Einrichtung. Das ist eigentlich das Ziel, eine sehr engmaschige, anschließende Heilbehandlung weitergehend durchzuführen, um keine Verschlechterung des Gesundheitszustands zuzulassen.
Darum kümmert sich dann das Krankenhaus?
Idealerweise sollte sich darum das Entlassmanagement des Krankenhauses kümmern.
Ja. Und wenn es das nicht macht, ist dann der Zug abgefahren, ist zu spät?
Nein, den Antrag kann ich natürlich stellen, aber die Besonderheit ist, dass ich den wirklich innerhalb von 2 Wochen, also spätestens innerhalb von 2 Wochen muss ich eigentlich gehen. Das heißt, auch im Zweifelsfall, wenn ich eine Ablehnung der Krankenversicherung habe, müsste ich dann auch überlegen, ob ich einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung vor dem Sozialgericht stelle.
Ach nee. Mhm.
Das ist also ein sehr komplexes Thema.
Also ich habe von einem Fall gehört, wo es eine Diskussion darum gab, da ging es um eine Krebsbehandlung. Da ist zunächst operiert worden, stationär. Und dann gab es einige Zeit Pause zwischendrin. Das war therapiebedingt. Anschließend kam dann eine Strahlenbehandlung, die ist ambulant durchgeführt worden. Und nach der Strahlentherapie sollte es dann in die Anschlussheilbehandlung gehen. Und da hat erstmal der Kostenträger gesagt, oh, nö, die stationäre Behandlung ist ja schon lange. Also das hat dann letztlich funktioniert. Mhm. Aber das war eine Diskussion.
Das ist eine Diskussion und im Zweifelsfall würde ich dann auch das Sozialgericht im einstweiligen Rechtsschutz anrufen. Denn es geht ja gerade darum, dass ich diese Heilbehandlung dringend brauche, um die Verschlechterung meines Gesundheitszustandes zu verhindern. hoffentlich zu verhindern. Und wenn ich den normalen Weg gehe, ich stelle einen Antrag auf eine medizinische Rehabilitation, dann prüft der Kostenträger, der übrigens nicht nur die deutsche Rentenversicherung oder die Krankenversicherung ist, sondern es kann auch die Unfallkasse sein, die Berufsgenossenschaft beispielsweise, das sind auch mögliche Träger einer medizinischen Rehabilitation. Jedenfalls, wenn ich einen Antrag auf eine medizinische Rehabilitation stelle, muss gegebenenfalls der Leistungsträger ermitteln, liegen denn die Voraussetzungen überhaupt vor, um die Leistung zu gewähren. Das heißt, ist der medizinische Zustand so, dass die Person dringend in einer Reha bedarf und eine ambulante oder stationäre Krankenbehandlung vor Ort nicht ausreicht. Eine solche Prüfung kostet Zeit. Die deutsche Rentenversicherung, üblicherweise stelle ich den Antrag, füge noch medizinische Unterlagen bei, der Arzt unterstützt das, oftmals stellt auch direkt der Arzt den Antrag, dann prüft die Rentenversicherung. Wenn sie noch Fragen hat, ergänzende Stellungnahmen möchte oder ähnliches, dann vergeht viel Zeit. Wenn dann eine Entscheidung kommt, mit der ich nicht einverstanden bin, darüber reden wir sicher nicht später noch mal intensiver, dann ergeht eine Ablehnung, gegen die ich Widerspruch einlege. Dann wird der Widerspruch geprüft. Das dauert auch einige Zeit, weil das meistens von einem medizinischen Dienst beim Leistungsträger geprüft wird. Das heißt, es vergeht sehr viel Zeit und der Gesundheitszustand verschlechtert sich zusehends. Und deshalb würde ich in solchen Fällen wirklich eine Anrufung des Gerichts in Erwägung ziehen.
Okay, jetzt fangen wir mal ganz vorne an. Also nehmen wir mal an, wir reden nicht über das, was das Krankenhaus erledigen muss, sondern das, worum wir uns selber kümmern. Ganz normaler Reha-Antrag. Sie haben schon ein paar Sachen erwähnt, medizinische Unterlagen und so weiter. Es sind jetzt ganz viele verschiedene Träger gefallen, die als diejenigen in Frage kommen, die das finanzieren. Muss ich das eigentlich wissen, bei wem ich diesen Antrag stellen muss? Weil das alleine, da würde ich ja schon gar nicht durchblicken.
Nein, also es wird grundsätzlich unterschätzt, dass Behörden auch Beratungspflichten haben. Also ich muss theoretisch, müsste ich auch mal bei meiner Krankenversicherung anfragen können und sagen können, seid ihr zuständig? Ist die Rentenversicherung vielleicht zuständig? Also wie gesagt, es wird oftmals unterschätzt,
dass... Da wäre meine Erwartung, dass die immer sagen, wir doch nicht, sind die anderen.
Nicht unbedingt. Also auch die Krankenversicherung hat ja unter Umständen auch ein Interesse an einem Reha-Antrag. Auch dazu kommen wir später. Aber grundsätzlich sollten Behörden diese Beratungspflichten wahrnehmen. Ich hatte eben schon die Faustformel benannt, wenn ich im Arbeitsleben stehe, im Erwerbsleben stehe, dann wird es wahrscheinlich die deutsche Rentenversicherung sein. Es sei denn, meine Erkrankung, die zu der Reha führt, ist auf einen Arbeitsunfall oder eine Berufskrankheit zurückzuführen, dann wäre beispielsweise der Träger die Berufsgenossenschaft oder die Unfallkasse.
Ist so ein Antrag eine komplizierte Sache? Kann man das selber machen? Kriegt man das auf die Reihe, sodass es am Ende auch funktioniert?
Das ist natürlich immer die Frage, wie sehr man mit schriftlichen Prozederen zu tun hat. Ich möchte niemanden abschrecken, der den Antrag selber stellen möchte. Aber ich würde tatsächlich die Empfehlung der Rücksprache mit dem behandelnden Arzt, Facharzt wäre auch gut, aber zumindest der Hausarzt sollte beteiligt sein, suchen. Denn letztendlich fülle ich dann die Unterlagen aus und stelle den Antrag. Aber der Arzt wird beteiligt, er wird angefragt mit einem ärztlichen Befundbericht zum Reha-Antrag.
Und dann schreibt er zurück, oh, super, die Frau Meier braucht eine Reha, ist klasse. Und dann
Die sind inzwischen formalisiert. Nein, er muss die Diagnose darstellen und er muss natürlich auch darstellen, weshalb er eine Reha als notwendig ansieht. Ich hatte eben schon ausgeführt, eine Reha bekomme ich nicht einfach so leider, sondern ich bekomme eine Reha nur dann, wenn sie medizinisch notwendig ist. Denn man muss ja auch sehen, das kostet ganz schön viel Geld. Ich werde ja in einen Klinikalltag eingegliedert und das ist wesentlich aufwendiger von den Kosten her als eine bloße Krankenbehandlung.
Also das heißt, der muss im Prinzip eine Art Nachweis führen, dass das nicht nur einfach eine nette Sache ist, sondern dass das auch einen echten Vorteil für den konkreten Patienten bringt.
Also es ist sehr sinnvoll, wenn das Wort medizinisch notwendig fällt. Mhm. Der VDK führt ja auch Widerspruchsverfahren für seine Mitglieder, wenn es um das Thema Reha geht. Und da sind wir sehr angewiesen auf die medizinischen Stellungnahmen der behandelnden Ärzte. Und wenn ein Arzt schreibt, ist empfehlenswert, wäre wünschenswert, dann reicht das im Regelfall nicht aus. Sondern es muss wirklich sich aus der Diagnose und der Einschätzung des behandelnden Arztes ergeben, dass es eine medizinische Notwendigkeit gibt, dass also diese Maßnahme notwendig ist, damit die Erwerbsfähigkeit wiederhergestellt wird.
Also kann man sagen, das A und O, damit man durchkommt mit so einem Antrag, ist eine vernünftige Begründung, die der Hausarzt oder der Facharzt, je nachdem, um was für ein Krankheitsbild es geht, entsprechend mitliefert.
Genau. Es geht auch nicht darum, nur eine Diagnose darzustellen, sondern darzustellen, warum die Reha-Maßnahme medizinisch notwendig ist, beispielsweise weil schon langwierige Behandlungen am Wohnort stattfinden und einfach nicht den gewünschten Erfolg bringen oder aber weil sich der Patient in einer derartigen akuten Verschlechterung seines Zustandes befindet, dass wir möglicherweise in einen nicht wieder rückgängig zu machen Zustand kommen, wenn nicht konkret geholfen wird.
Im deutschen Gesundheitswesen gilt ja an ganz vielen Stellen der Grundsatz ambulant vor stationär. Ist das bei der Reha auch so?
Nicht zwingend.
Also sprich, man darf erst nach St. Peter-Ording fahren, wenn zu Hause vor der Haustür nebenher, neben dem Job nichts mehr geht oder sowas.
Nein. Also dazu kann ich mich nicht äußern. Tatsächlich sind die meisten Reha-Verfahren, die wir führen, die auf eine stationäre Reha. Und die Menschen scheinen mir die Möglichkeit einer ambulanten Reha eigentlich kaum zu kennen. Mhm. Und es gibt natürlich Situationen, in denen ist eine stationäre Reha das Ideale. Ich denke, das wird auch in den meisten Krankheitsfällen so sein, dass vielleicht auch ein Tapetenwechsel einen positiven Effekt hat. Aber es gibt auch Fallkonstellationen, wo die Menschen sehr große Angst haben, in eine Reha zu gehen, beispielsweise, weil sie Kinder zu versorgen haben, Angehörige, Haustiere zu versorgen haben oder einfach von der psychischen Dispositionen her große Ängste haben, das Wohnumfeld zu verlassen. Ob dann immer die ambulante Reha auch wirklich das ist, was Menschen mit der psychischen Problematik dann konkret gut tut, das ist natürlich eine Frage.
Ja, das habe ich mir nämlich gerade gefragt. Also ich meine, wenn jemand deswegen gestresst ist, weil er zu Hause einen Angehörigen zu pflegen hat, dann kann man zwar verstehen, dass ihm gedanklich das Schwierigkeiten macht, da auszubrechen. Auf der anderen Seite ist das aber vielleicht gerade etwas, was unglaublich wichtig ist.
Sicher, das ist absolut der Fall. Bei manchen ist es genau so und es wäre ganz gut, eben den Abstand zu gewinnen. Es gibt aber auch Fallkonstellationen, wo die Leute einfach große Ängste haben. Und da ist es eine medizinische Einschätzung. Es ist vielleicht besser, die Hürde zu nehmen, die Angst zu nehmen vor einer Reha, indem man sagt, dann mach's ambulant. Oder sagt man, nein, das ist genau das, was du jetzt brauchst. Also ich hatte auch durchaus einen Fall, da wollte die Dame explizit nur in eine ambulante Reha und wir haben ein Widerspruchsverfahren geführt mit dem Ziel einer ambulanten Reha, weil sie eine stationäre bewilligt bekommen hat. Aber dann habe ich sie nachdrücklich darum gebeten, mit ihrer Therapeutin Rücksprache zu halten und die hat gesagt, nein, das unterstütze ich nicht, du sollst weg.
Ah ja, das ist ja interessant. Mhm. Und was sind so die klassischen Dinge, weshalb man in Reha geht? Gibt es da so bestimmte Diagnosen, die Ihnen immer wieder begegnen, wenn Sie sich mit solchen Fällen beschäftigen? Also ich denke jetzt mal so der Klassiker,
genau.
Ich greife mir da an die Seiten.
Das Wirbelsäulenleiden ist ganz weit oben, absolut Volkskrankheit Rücken. Wir haben aber auch andere orthopädische Themen, Knie beispielsweise im Anschluss an eine Knieprothese. Wir haben sehr viel die psychosomatische Reha, inzwischen auch im Zuge dieser Post-Covid-Long-Covid-Problematik, Fatigue-Rehas. Aber es gibt natürlich auch die neurologische nach einem Schlaganfall oder die kardiologische, die herpetologische. Das sind so Themen, genau.
Und die Post-Covid haben Sie gerade angesprochen. Also hat sich da was verändert seit der Corona-Pandemie?
Ist das ein Punkt, der im Moment eine große Rolle spielt? Das ist ein großes Thema, ja.
Und da kommt man auch durch mit? Oder ist das, anfangs kann ich mich erinnern, ist das alles sehr, sehr kritisch betrachtet worden von den Kostenträgern. Wie ist das im Moment nach Ihrer Einschätzung?
Also meistens ist das tatsächlich im Rahmen einer Gemengelage. Also wir haben tatsächlich eine reine Post-Covid-Reha. Bislang habe ich das noch nicht gehabt, aber oftmals eben in der Psychosomatik, in dem Kontext mit einer bestehenden psychischen Belastung.
Jetzt haben wir eben schon drüber geredet, was mache ich denn, wenn die Reha nicht genehmigt wird. Sie haben auch schon gesagt, Widerspruch ist da eine Möglichkeit. Wie häufig kommt sowas vor? Lehnen die häufig erstmal ab? Also von manchen Kostenträgern, nicht aus dem Bereich Reha, kennen wir das zumindest. Also wir haben jedenfalls so den Eindruck, dass bestimmte Dinge einfach erstmal abgelehnt werden. Und nur wenn man sich dahinter klemmt, kommt man durch. Ist das bei der Reha auch so?
Das kann ich so eigentlich nicht sagen. Das hängt sehr davon ab. Wir haben oftmals das Thema von Seiten der Krankenversicherung, dass die Ablehnung darauf fußt, dass gesagt wird, die medizinische Notwendigkeit ist nicht da. Lass dich doch bitte weiter ambulant oder stationär behandeln. Und seitens der Rentenversicherung haben wir das natürlich immer mal wieder als Thema. Da ist eben die Thematik, warum sollen wir denn die Kosten für deine Krankenbehandlung übernehmen? Wende dich doch bitte dorthin und lass dich dort behandeln. Wir haben das aber auch des Öfteren so, dass Menschen einen Rentenantrag auf die sogenannte Erwerbsminderungsrente stellen, weil sie gesundheitlich sagen, ich kann nicht mehr. Ich sehe mich nicht mehr in der Lage, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen und dann beispielsweise im laufenden Erwerbsminderungsrentenverfahren die deutsche Rentenversicherung dann anbietet, dass die Leute in eine Reha-Maßnahme geben können und man dann nach Ablauf der Reha-Maßnahme eine Einschätzung trifft. Okay. Abgesehen davon haben wir das auch häufiger, dass Krankenversicherungen zu einem Reha-Antrag auffordern, wenn Menschen längere Zeit erkrankt sind. Dann sind sie ja im Krankengeldbezug. Und wenn jetzt jemand beispielsweise ein Jahr wegen psychosomatischer Erkrankungen krankgeschrieben ist, dann kommt es immer wieder vor, dass die Krankenversicherung ihn anschreibt und sagt, du bist schon sehr, sehr lange krankgeschrieben. Wir haben die Befürchtung, dass du nicht mehr erwerbsfähig bist. Stell doch bitte binnen von 10 Wochen einen Reha-Antrag.
Ist das dann ein Grund, Juhu zu schreien? Die schicken mich in Reha, klasse. Oder ist das ein Grund, skeptisch zu werden?
Das ist natürlich immer gefährlich. Möglicherweise gibt es da durchaus den einen oder anderen Mitarbeiter, der tatsächlich am Gesundheitszustand interessiert ist und sagt, das würde ja mal jetzt mal hilfreich sein, wenn jemand in die Reha-Maßnahme geht. Aber es ist natürlich eine Prognoseentscheidung der Krankenversicherung, dass die Krankenversicherung sagt, wir möchten nur Krankengeld zahlen für die Menschen, von denen wir auch davon ausgehen, dass sie noch mal erwerbstätig sein können. Bei den Menschen, bei denen wir Zweifel haben, die sind eigentlich auch nicht mehr unsere Zuständigkeit. Und dann fordern sie die betroffene Person zum Stellen eines Reha-Antrages auf. Und der Vorteil für die Krankenversicherung ist in dem Moment, sollte die Rentenversicherung den Antrag prüfen und tatsächlich eine Erwerbsfähigkeit verneinen, entweder direkt oder auch nach einer vollzogenen Reha, dann wäre auch die Rentenversicherung zuständig und würde gegebenenfalls eine Erwerbsminderungsrente.
Das ist ja interessant. Also am Ende der Reha steht ja immer ein Entlassungsbericht. Und in dem steht dann auch eine Einschätzung drin. Und wenn da drin steht, das wird nichts mehr mit der Erwerbstätigkeit, dann kann es sein, dass, obwohl ich das gar nicht will, ich zwangsverrentet werde.
Unter
Darf ich
Umständen
das mal so zugespitzt sagen?
Unter Umständen ja.
Aha. Ja, was macht man denn dann, wenn so eine Aufforderung von der Krankenkasse kommt, stell mal einen Reha-Antrag, lieber keinen stellen?
Das Schwierige ist, ich muss es, ich habe Mitwirkungspflichten. Wenn ich dieser Aufforderung nicht nachkomme binnen der gesetzten Frist, dann hat die Krankenversicherung das Recht, mir das Krankengeld einzustellen und die Zahlung erst dann wieder aufzunehmen, wenn ich der Handlung nachgekommen bin.
Also das heißt, bleibt mir nichts anderes über, als das Spiel mitzumachen, auch wenn ein Risiko drin
ist. Ja, es gibt natürlich die Möglichkeit, wir haben auch manchmal kuriose Fälle, da fordert die Krankenversicherung nach ein Monat oder zwei Monaten der Krankschreibung zu einem Reha-Antrag auf. Und das ist natürlich im Regelfall zu früh. Beim schweren Unfall, beim schweren Verkehrsunfall oder einer schweren Krebserkrankung beispielsweise ist das nachvollziehbar. Aber wenn jetzt jemand ein akut wegen einer psychosomatischen Erkrankung beispielsweise krankgeschrieben ist, aber überhaupt noch keine Prognose besteht, dann würde ich dagegen Widerspruch einlegen und darauf hinweisen, dass ich...
Besteht das Risiko, dass ich quasi in Zwangsrente geschickt werde, auch dann, wenn ich von mir aus einen Reha-Antrag stelle, weil ich sage, ach, es wäre mal eigentlich jetzt, wird mir jetzt gut tun?
Leider ja. Also das passiert nicht automatisch, sondern das passiert dann, wenn die Krankenversicherung mir ein Schreiben zukommen lässt, und in dem sinngemäß steht, wir haben festgestellt, dass Sie bereits seit geraumer Zeit gesundheitlich sehr angeschlagen sind. Die Reha hat auch keinen Erfolg gebracht. Wir schränken jetzt Ihr Dispositionsrecht ein und Sie dürfen einer Ihnen angebotene Erwerbsminderungsrente nicht ohne unsere Zustimmung ablehnen. Also wichtig ist immer zu schauen, in den Pass steht in den Schreiben der Krankenversicherung ein entsprechender Passus, sinngemäß ohne unsere Zustimmung geht nichts mehr, dann wird es immer gefährlich.
Die Reha ist heute unser Thema im VdK-Gesundheitspodcast Stethoskop und unsere Expertin ist Sandra Metzen, die Teamleiterin unseres Juristenteams. Frau Metzen, wenn Leute mit Widersprüchen bei Ihnen auflaufen oder mit dem Wunsch nach Widerspruch, dann hat mich völlig überrascht, dass Sie mir erzählt haben, das hat manchmal gar nichts damit zu tun, dass die Reha abgelehnt worden ist, sondern es hat was damit zu tun, dass die Reha genehmigt worden ist. Und die wollen aber irgendwo anders hin. Wie kann denn das sein? Hat man ein Recht zu entscheiden, wo man zur Reha hingeht?
Grundsätzlich ja. Es gibt ein sogenanntes Wunsch- und Wahlrecht. Grundsätzlich ja. Und ich empfehle auch immer, bevor man einfach mal den Reha-Antrag stellt, dass man sich erkundigt. Es gibt zum Beispiel auf der Seite der Deutschen Rentenversicherung eine Kliniksuche, wo ich mal schauen kann, was ist eine für mich geeignete Klinik in der Nähe. Es gibt da auch zahlreiche andere Homepages, wo man sich informieren kann, vielleicht auch eine Empfehlung von Arzt, von Bekannten, wie auch immer. Ich habe also ein grundsätzliches Wunsch- und Wahlrecht, aber wie allem im Leben sind dem auch Grenzen gesetzt, nämlich wenn ich einen Antrag stelle, dann muss meinen Wünschen, sobald sie nachvollziehbar sind, begründet sind, Rechnung getragen werden. Ich habe es eben schon genannt, die ambulante statt der stationären Reha. Ich kann auch sagen, ich möchte nicht in diese oder jene Klinik, weil ich da schon mal war und negative Erfahrungen gesammelt habe. Oder ich liebe die Nordsee, ich möchte gern nach St. Peter-Ording.
Das soll schön sein, habe ich gehört.
Das soll schön sein. Problem ist nur, da werden Sie nicht der Einzige sein, der das sagt. Und da kommen wir an die Grenzen des Ganzen. Denn natürlich sind die Kapazitäten der Kliniken jeweils begrenzt, auch wenn wir sehr viele Einrichtungen haben. Ich habe das jetzt mal mir angeschaut. Wir haben über 1000 Einrichtungen. Das ist natürlich schon ein Wahnsinn, deutschlandweit.
Das ist auch eine Industrie, ne?
Das ist eine richtige Industrie. Mit über 1 Million von Patienten habe ich auch mit Interesse wahrgenommen. Aber wie gesagt, dem sind Grenzen gesetzt und die Warteliste für St. Peter-Ording dürfte wahrscheinlich recht lang sein. Und dementsprechend hat wiederum der Kostenträger die Möglichkeit zu sagen, zum einen, das ist keine Vertragsklinik, mit der wir eine Übereinkunft haben. Da entstehen also zusätzliche Kosten. Das ist ein Thema. Oder die Wartezeiten sind so lange. Und du hast ja in deinem Antrag deutlich gemacht, dass eine dringende medizinische Notwendigkeit besteht, dass du jetzt in die Reha gehst. Dementsprechend, wenn du jetzt ein halbes Jahr Wartezeit hast, ist das kontraproduktiv. Wir gewähren nicht.
Und das kann ja auch nicht jede Klinik alles. Also nicht alle sind für alles gut. Das ist unter Umständen auch ein Grund, mit dem man vielleicht auch tatsächlich begründet sagen kann, nee, da geht's jetzt nicht hin. Das ist einfach nicht deren Ding.
Absolut. Also da sollte man auch darauf achten, welche Erkrankungen habe ich denn überhaupt in meinem Reha-Antrag vorangestellt. Oftmals glauben die Ärzte, was Gutes zu tun, wenn sie alle Erkrankungen auflisten. Aber ich hatte durchaus den Fall schon, wo jemand gesagt hat, Moment mal, jetzt bin ich in der Psychosomatik gelandet und eigentlich wollte ich in die Orthopädie oder ich möchte eigentlich in die Rheumatologie und ja, ich habe auch Probleme mit dem Herzen, aber jetzt bin ich in der kardiologischen Reha gelandet. Da muss man natürlich darauf achten, wo man seinen Schwerpunkt setzt. Aber es gibt durchaus auch die Situation, wo die deutsche Rentenversicherung sagt, ah, okay, wir sehen aber diese oder jene Erkrankung als führend an und jetzt entscheiden wir einfach mal aus unserer eigenen, den schicken wir dahin.
Also ich habe Rücken, aber die Rentenversicherung sagt, das liegt aber gar nicht an deinem Rücken, sondern das kommt vom Hirn, in Anführungszeichen, genau. Psychosomatik.
Genau, und dann ist es, dann könnte ich Widerspruch einlegen, brauche aber die Stellungnahme vom Arzt, der dann sagt, nein, es ist eben nicht das Hirn, sondern es ist der Rücken. Mhm. Und da muss die Person jetzt hin.
Manchmal ist die Psychosomatik ja vielleicht sogar ein ganz wichtiges Thema, das den Leuten hilft. Auf der anderen Seite kann ich mir auch vorstellen, je nachdem, wie man drauf ist, dass einem das vielleicht, gerade wenn man eine andere Erkrankung hat und mit Menschen, die psychisch belastet sind, zusammen sind, dass einem das vielleicht sogar noch weiter runterzieht, kann auch das ein Grund sein, bei der Klinik zu entscheiden, dass ich vielleicht sage, ich will dort nicht hin, wo es, auch wenn die für mich gut sind, eine Psychosomatik dabei gibt, weil meine Psyche nicht klarkommt mit den Problemen von anderen?
Finde ich tatsächlich insofern ein bisschen schwierig und da müsste man den Einzelfall bewerten, weil gerade die orthopädischen Rehas natürlich, ich formuliere es immer so, Schmerz macht auch was mit einem Menschen. Mhm. Und da werden ja auch dann Mechanismen an die Hand gegeben, wie ich mit diesen Schmerzen umgehen kann und wie ich das vielleicht besser in meinem Alltag bewerte und integriere. Was aber auch durchaus ein Thema ist, ist beispielsweise, dass mir jemand berichtet hat, der eben unter einer solchen Schmerzsymptomatik gelitten hat, dass der in eine Suchtklinik geschickt worden ist und gesagt hat, also da sieht er sich jetzt nicht. Ja. Und da habe ich ihm natürlich zustimmen können.
Ja, klar. Mhm.
Aber in den orthopädischen Kliniken wird das oftmals mit abgedeckt, weil wie gesagt, ein Dauerschmerz auch was mit den Menschen macht.
Sie haben eben das Stichwort Vertragsklinik genannt. Mhm. Was bedeutet das?
Das bedeutet, dass der Kostenträger mit der jeweiligen Klinik einen Vertrag abgeschlossen hat, dass er dort seine Versicherten hinschicken kann. Ich kann aber auch sagen, ich möchte aber unbedingt in diese oder jene Klinik, die dann unter Umständen Aufpreis kostet, dann müsste, weil eben damit kein Vertrag besteht, meines persönlichen Leistungs.
Die kriegen quasi bei ihren Vertragskliniken eine Art Rabatt oder sowas.
So könnte man das sehen.
Oder betreiben die teilweise auch selber, ne? Ich glaube, die Rentenversicherung betreibt sogar auch eigene Kliniken.
Ja, genau. Aber ich könnte dann sagen, ich will aber unbedingt in die Klinik. Dann muss ich aber in die Verhandlung gehen. Und dann kann es durchaus auch sein, dass ich dann einen gewissen Aufpreis zahlen muss. Es sei denn, ich kann nachweisen, dass ich woanders einfach nicht rechtzeitig unterkomme.
Können Sie was darüber sagen, ob diese Vertragskliniken unter Umständen auch Sinn machen, aufgrund dessen, dass Sie mit jemandem zusammenarbeiten und diese Zusammenarbeit besonders gut funktioniert oder umgekehrt, dass man vielleicht auch sagen kann, oh, wenn die zusammenschaffen, da bin ich schon mal immer mal skeptisch. Das gibt's ja auch bei manchen Dingen. Ne?
Kann ich Ihnen jetzt keine Einschätzung abgeben?
Also da haben Sie in der Beratung noch nichts
entsprechend. Noch nichts passiert.
Keine einschlägigen Erfahrungen, dass Berge von Leuten da sitzen.
Um Gottes Willen, dorthin nicht, nein. Also insgesamt muss ich auch sagen, dass die Rückläufer, dass die Leute unzufrieden mit der Reha-Einrichtung sind, die haben wir selten. Da sind wir auch nicht unbedingt der Ansprechpartner, sondern da ist, wenn ich Beschwerden habe und sage, ich fühle mich habe mich in der Klinik nicht gut behandelt gefühlt, dann würde ich mich auch direkt an den Kostenträger wenden. Also das soll man nicht in sich hineinschweigen oder über Mundpropaganda im Bekanntenkreis verbreiten, sondern ich würde mich an den Kostenträger wenden und mit einer dezidierten Aufstellung, was nicht gut war und da entsprechend darauf hinweisen. Denn nur so können ja Verbesserungen durchgeführt werden. Wobei es da auch ein eigenes Qualitätsmanagement sicherlich gibt. Aber Wir haben auch das Thema, das eine ist, ich bin mit der Leistung der Klinik nicht einverstanden, weil das Essen nicht geschmeckt hat und der Nachbar war blöd und es gab Baumaßnahmen. Das ist sicherlich ein Thema, mit dem ich mich an den Kostenträger wenden kann, mit einer Beschwerde. Das andere Thema, was bei uns in der Beratung immer wieder auftaucht, ist, ich bin mit der Einschätzung des Reentlassungsberichts nicht einverstanden. Das ist noch ein sehr wichtiges Thema, denn viele Leistungen, die ich im Sozialrecht begehre, werden bewilligt über eine medizinische Einschätzung. Und da ist ein Reha-Entlassungsbericht ein sehr, sehr ausführliches Dokument.
Klar, die hatten einem ja 3 Wochen in der Mache. Ne?
Genau so. Und kam ein sehr intensiv von allen Seiten beleuchtet, eine sehr umfangreiche Anamnese erhoben. Und dementsprechend ist das, wenn ich jetzt eine weitere Leistung begehre, meistens ein Aufhänger. Und wenn ich aber die Rente begehre und da steht drin topfit, dann habe ich ein Problem. Dann werde ich wahrscheinlich in nächster Zeit keine Aussicht auf Erfolg haben. Ja.
Und dann muss ich mal in mich gehen,
ob die Einschätzung
denen richtig ist oder ob meine eigene richtig ist.
Also das heißt, wenn ich jetzt in der Situation bin, dass ich sage, der Reha-Entlassungsbericht ist falsch und da geht es nicht darum, ob ich 2 Fango-Packungen hatte und in Wahrheit hatte ich nur eine und das Essen hat nicht gut geschmeckt, sondern da geht es tatsächlich um die medizinische Einschätzung. Vielleicht sind wichtige Diagnosen nicht aufgeführt worden. Vielleicht, wie ich es bereits formuliert habe, wird gesagt, ich bin topfit oder die Person hat nicht mitgewirkt, was auch immer. Und es ist aber nicht zutreffend. Dann würde ich mich mit meinem behandelnden Arzt zusammensetzen, würde ihn bitten, eine Einschätzung abzugeben und würde dann eine Korrekturbitte sowohl an die Klinik schicken mit meiner Auflistung, was aus meiner Sicht nicht zutreffend dargestellt ist, gerne mit medizinischer Unterstützung und eine Kopie gleichzeitig an den Kostenträger schicken, damit der auch ein Auge drauf hat. Ist das da alles gut?
Ich habe letztens eine Beschwerde gehört von jemandem, der aus einer Reha zurückkam und sich darüber beklagt hat, dass er gar keine Zeit gehabt hat, die schöne Landschaft dort anzugucken, weil die doch ständig irgendwas mit ihm gemacht haben.
Das ist natürlich
schrecklich. Da hat eine Sprechgruppe stattgefunden, der musste auf dem Ergometer sitzen und der musste irgendwelche Turnübungen machen, weil er Rücken hat. Das war wahrscheinlich eher der Gedanke an die Kur.
Das stimmt.
Aber das soll man vielleicht auch nochmal klar und deutlich sagen, bei einer Reha gehört Mitwirkung dazu,
Absolut. Dass
man was macht. Das ist nicht Urlaub.
Absolut, das ist kein Urlaub, sondern das Ziel ist wirklich die Wiederherstellung. Und das Ziel ist ja, weshalb ich in die Reha gehe, ist ja gerade, dass ich von diesem sogenannten multimodalen Therapiekonzept profitieren möchte, dass mit mir sehr viel gemacht wird. Das ist natürlich für diejenigen sehr schwer, die am Erschöpfungssyndrom beispielsweise leiden. Da kann man sich sicherlich auch rausnehmen, aber dass eine zur Bewilligung einer Rehabilitationsmaßnahme gehört auch, bin ich denn überhaupt reha-fähig? Und das ist manchmal auch die Frage, die ich mir stellen sollte, bevor ich blindwütig eine Reha beantrage, ob ich denn überhaupt reha-fähig bin, ob ich überhaupt in der Lage bin, von dem Angebot, das mir dort präsentiert wird, zu profitieren.
Wir haben eben auch schon mal das Stichwort pflegende Angehörige genannt, die vielleicht eine andere eigene Erkrankung haben und sich nicht trauen, rauszugehen aus der Pflegesituation, weil sie nicht wissen, was ihrem Angehörigen passiert. Auf der anderen Seite ist aber auch das Pflegen selber sehr anstrengend. Mhm. Das könnte ja unter Umständen auch ein Grund sein, in Reha zu gehen, sich davon mal zu erholen. Hat man da eine Chance?
Absolut. Also es gibt die Reha für pflegende Angehörige. Und da hat man auch jetzt beschlossen, dass man noch einen höheren Unterstützungsbedarf den Menschen zukommen lassen möchte, nämlich indem man die Möglichkeit eröffnet, entweder die betroffene Person mitzunehmen, also die Person, die ich pflegen muss, kann in die Einrichtung mitkommen oder in eine nahegelegene Einrichtung mitkommen. Oder aber es gibt nach wie vor die Möglichkeit der sogenannten Verhinderungspflege, das heißt, jemand pflegt die Person anderswo. Aber für viele Menschen, die eben einen Angehörigen zu Hause haben und pflegen, die befinden sich oft in einem Tunnel. Und da steht das Wohl des Betroffenen, des Pflegebedürftigen im Vordergrund und sie ordnen ihre Bedürfnisse komplett unter.
Und gehen dabei selber irgendwann vor die Hunde, ne?
Teilweise, bis es selber zum eigenen Zusammenbruch kommt. Und der Gedanke sollte immer sein, im Regelfall ist Pflege eben kein Kurzstreckenlauf, sondern Langstreckenlauf. Und man muss sich da auch selber die entsprechenden Auszeiten gönnen. Und deshalb sollte man wirklich darüber nachdenken, diese Reha-Maßnahme für pflegende Angehörige in Anspruch nehmen.
Wie oft kann man eigentlich in so eine Reha gehen? Egal jetzt in welchem, gibt es da irgendwelche Mindestabstände? Also wenn ich einmal war, dann ist erstmal Sense, dann geht nie wieder was oder wie funktioniert das?
Grundsätzlich alle 4 Jahre. Also ich brauche immer die medizinische Notwendigkeit, damit mir eine medizinische Rehabilitation überhaupt bewilligt wird. Also grundsätzlich alle 4 Jahre. Wir haben auch oftmals Ablehnungen von Reha-Anträgen, weil dann die Krankenversicherung oder die Rentenversicherung darauf hinweist, du hattest doch schon mal vor 3 Jahren eine. Dann gibt es 2 Möglichkeiten. Oftmals wird verkannt, dass beispielsweise vor 2 Jahren schon mal eine Reha stattgefunden hat, aber diese Reha kardiologisch war, jetzt habe ich aber ein orthopädisches Problem. Dann würde ich einen Widerspruch einlegen und damit begründen, dass es eine andere Erkrankung ist, die dort behandelt werden soll. Zum anderen kann ich aber auch vor Ablauf von 4 Jahren nochmal eine Reha beantragen, wenn ich nochmal über die normale medizinische Notwendigkeit eine besondere medizinische Notwendigkeit nachweisen kann. Auch hier würde ich mich der Unterstützung von meinen behandelnden Ärzten bedienen, die dann entsprechende Argumente vortragen müssen, warum eine besondere medizinische Notwendigkeit besteht.
Wie schätzen Sie denn die Chancen ein, in Reha zu kommen, wenn man das im Moment haben will? Man hört da die unterschiedlichen Gerüchte. Die einen sagen auch, das geht ganz gut. Die anderen sagen, wird doch eh alles abgelehnt und da kommt man heute überhaupt nicht mehr hin. Mhm. Wie ist Ihr Eindruck?
Also wir empfehlen auch oftmals eine Reha-Maßnahme. Wir sehen ja leider in unserer Rechtsberatung immer nur die Spitze des Eisberges, also das, was abgelehnt wird. Ja. Ab und zu bekommen wir aber auch dann die Rückmeldung, ja, das war sinnvoll, dass Sie mir das empfohlen haben und ich habe auch den Antrag gestellt und es war auch gut, dass ich es gemacht habe. Wer den Antrag nicht stellt, wird es nicht erfahren.
Das ist ja interessant. Das heißt, es gibt Leute, offensichtlich auch nicht in völlig geringer Zahl, die gar nicht erst auf die Idee kommen, von sich aus mal einen Reha-Antrag zu stellen. Obwohl das vielleicht gut für Sie wäre.
Absolut, absolut. Die Menschen, denen wir zur Reha beispielsweise raten, sind Menschen, die lange Zeit erkrankt sind und die im Krankengeldbezug beispielsweise sind, aber deren, die wir natürlich auf das Risiko der Zwangsverrentung im Kontext einer Reha hingewiesen haben, aber die gesagt haben, wir wollen jetzt diesen Antrag stellen. Aber wir haben viele Menschen, denen das gar nicht so präsent ist oder was ich auch schon in meiner Beratung mehrfach erfahren habe, dass die Menschen eben nur die stationäre Reha im Hinterkopf haben und sagen, ich kann aus persönlichen Gründen nicht in eine stationäre Reha gehen. Und wenn ich dann sage, aber dann beantrage doch eine ambulante Reha, dann kommt, geht das. Und auch da gibt es dann oftmals den positiven Effekt.
Wie muss man sich so eine ambulante Reha vorstellen? Wie geht denn das? Also man ist dann zu Hause, man geht auf die Arbeit ganz normal oder ist vielleicht auch krankgeschrieben?
Man ist dann in den Klinikalltag eingegliedert, geht dann aber abends nach Hause.
Okay, das heißt, das findet irgendwo in einer Reha-Klinik oder gibt es auch ambulante Zentren, wo sowas stattfindet?
Da bin ich jetzt überfragt. Ich glaube, es gibt auch ambulante Zentren, aber nageln Sie mich bitte nicht drauf fest. Aber das ist ja eben die benannte Thematik, beispielsweise der Tierbesitzer, der sagt, jemand muss sich um mein Haustier kümmern.
Ja, klar.
Ne? Oder ich habe eine Ganztagsbetreuung des Kindes sichergestellt, aber irgendwann muss ich nach Hause, weil ich es nicht alleine lassen kann.
Ja.
Für die Person ist es dann ideal. Oder der pflegende Angehörige möglicherweise, der sagt, tagsüber ist mein Angehöriger in der Tagespflege, aber abends muss ich Betreuung.
Aber da weisen wir extra nochmal drauf hin, gerade was diese Möglichkeit angeht, gibt es seit Juli jetzt eine Neuregelung, die es erleichtern soll, dass auch pflegende Angehörige in Reha gehen
Absolut.
Können. Ganz wichtig.
Aber für bestimmte Menschen ist es wirklich eine Entlastung zu sagen, ambulant geht auch.
Ich kann mich erinnern, als ich klein war, da lief im Fernsehen noch eine große Werbung. Mutti macht Kurlaub mit dem MGW. Also MGW war das Müttergenesungswerk gewesen. Ich habe versucht, diesen Werbespot irgendwo aufzutreiben. Ich habe ihn nirgends mehr gefunden. Die haben das nämlich so fürchterlich gesungen mit so Kinderstimmen. Es war grauenhaft. Aber fand ich eine interessante Kombination. Kurlaub. Also man hat da schon verknüpft. Eigentlich geht es um eine Art von Urlaub. Davon habe ich jetzt seit Jahren nichts mehr gehört. Aber gibt es sowas tatsächlich
noch? Es gibt sie tatsächlich noch. Ich bin aber selber auch damit bislang überhaupt nicht konfrontiert
gewesen. Das ist diese Mutter-Kind-Kur, ne?
Genau, es gibt sie noch. Und da geht es darum, dass Menschen aufgrund einer eigenen Belastung so schwer belastet sind, dass sie auch ihrer Erziehungsverantwortung nicht mehr nachkommen können. Und dann können die Kinder auch teilweise mit in die Kur bis 12 Jahre und da parallel betreut werden. Das ist sicherlich auch da sinnvoll, wenn vielleicht bei beiden ein Behandlungsbedarf besteht.
Oder auch bei Alleinerziehenden, die
bei Alleinerziehenden
das vielleicht sonst überhaupt nicht auf die Kette kriegen, rein organisatorisch.
Genau. Also das ist sicherlich eine sinnvolle Maßnahme.
Hat aber in unserer Beratung bisher keine große Rolle gespielt.
Noch überhaupt nicht. Aber abschließend kann man sicherlich auch sagen, dass es zwar ein breites Informationsangebot gibt, aber viele Menschen sich einfach scheuen, auf einen Kostenträger zuzugehen, die Rentenversicherung oder ihre Krankenversicherung, weil sie große Sorge haben, dass da möglicherweise ihnen negative Folgen heraus erwachsen können. Und ganz auszuschließen ist es ja auch nicht immer. Mhm. In den meisten Fällen sind das unbegründete Ängste, aber ich hatte eben das Stichwort der Zwangsverrentung angebracht. Also das wäre so ein Thema, wo ich vorsichtig wäre, denn die Leistung, je nachdem, wo ich von meinem Alter her in meiner Erwerbsbiografie stehe, ob ich in Teilzeit arbeite, ob ich in Vollzeit arbeite, aber derjenige, der in Vollzeit arbeitet, in der Mitte seiner Erwerbsbiografie gerade ist, der wird sicherlich mit Leistungen des Krankengeldes im Regelfall besser fahren als mit Leistungen der Erwerbsminderungsrente.
Aber jetzt nehmen wir mal an, jemand ist eher am Ende seiner Erwerbsbiografie, hat seine Beschwerden und denkt vielleicht auch drüber nach, ob die Erwerbsminderungsrente das Richtige für ihn wäre. Ist da möglicherweise die Reha ein Versuchsballon,
genau,
wo der
so
Entlassungsbericht unter Umständen auch helfen kann, diesen Antrag auf Erwerbsminderungsrente anschließend zu begründen?
Genau, also ich würde es genauso sehen als Versuchsballon, wenn ich mir unsicher bin, welche Erfolgsaussichten ich habe. Denn wir erleben das relativ häufig, dass die Leute diesen Versuchsballon starten. Und wenn dann schon der Antrag auf eine Reha abgelehnt wird, weil gesagt wird, wir sehen keine Gefährdung der Erwerbsfähigkeit, du bist doch topfit, dann werde ich sicherlich auch keine Rente bekommen.
Ja, hat man keine Aussichten. Aber wenn im Entlassbericht nachher drin steht, oh, alles ganz, ganz schwierig, dann ist das vielleicht etwas, was einem dabei unterstützen kann.
Ja, also es gibt sicherlich von vielen Menschen auch die Sorge, dass die Reha-Einrichtung zum Selbstzweck ja auch sehr viele positive Bewertungen ablegen müssen. Dazu kann ich mich nicht äußern, das kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Aber wir nehmen das durchaus auch wahr, dass beispielsweise die Reha-Einrichtung eine Erwerbsminderungsrente empfiehlt, aber die deutsche Rentenversicherung das in Einzelfällen auch ignoriert und sagt, ja, nehmen wir zur Kenntnis, aber wir bieten keine Rente an.
Also die Einschätzungen sind durchaus unterschiedlich, sowohl auf der Seite derer, die es bezahlen müssen, als auch auf der Seite derer, die eine Leistung unter Umständen in Anspruch nehmen wollen oder vielleicht, obwohl es auch sinnvoll ist, sie gar nicht in Anspruch nehmen wollen. Das haben wir schon mal gelernt. Jeder Fall ist anders und das muss man sich auch individuell anschauen. Ihr Ratschlag, wenn ich das richtig verstanden habe, ist auf jeden Fall mit dem Hausarzt darüber reden.
Der Hausarzt ist sicherlich mein erster Ansprechpartner, dürfte mich am besten kennen und eine Einschätzung abgeben, gerne aber auch den Facharzt dazu befragen.
Das nächste, was wichtig ist, ist die Begründung. Da reicht es nicht nur zu schreiben, oh, wäre mal wieder gut und wäre mal wieder schön, sondern der Hausarzt oder der Facharzt muss begründen, warum diese Reha konkret für diesen Patienten was bringt, damit man gute Chancen hat, da durchzukommen. Und wir halten nochmal in der Zusammenfassung fest, es gibt grundsätzlich ein Wahlrecht, wo ich hin kann. Mit Grenzen allerdings bei der Frage, ob das dann tatsächlich realisierbar ist oder ob es sinnvoll ist, wenn ich vielleicht nur irgendwo hin will, wo es halt um den Urlaub geht und nicht um die Reha. Ein komplexes Thema, mit dem wir uns heute beschäftigt haben. Falls noch Fragen offen geblieben sind, sind bestimmt noch welche offen geblieben. stethoskop@vdk.de ist unsere E-Mail-Adresse. Da können Sie auch gerne mal hinschreiben und dann machen wir gleich nochmal einen Nachklapp, wo wir ein paar konkrete Fragen beantworten, die uns jetzt so gar nicht aufgefallen sind, die aber aus der persönlichen Situation vielleicht auffallen. Danke an Sandra Metzen, die Teamleiterin unseres Juristenteams hier beim VdK Saarland, für diese vielen, vielen Infos, für diesen vielen Input zum Thema Reha. Wir beraten natürlich auch zu diesem Thema, aber nur, wenn man Mitglied ist. Kleiner Werbeblock am Rande. Mitglied werden auf jeden Fall. Und im kommenden Monat, da wollen wir uns mit der Patientensicherheit beschäftigen hier im Stethoskop. Der Monat September, da ist immer der internationale Tag der Patientensicherheit. Und wir wollen da der Frage nachgehen, was hat Patientensicherheit mit Schweizer Käse zu tun? Bleiben Sie mal gespannt, um was es da geht. Bis dahin, gute Zeit.